Warum kommt diese Woche geht es um alle möglichen Nazi-Trainer? Es müssen nämlich alle zittern, mindestens in den zwei grossen Mannschaftssportarten. Und ich weiss nicht, vielleicht ist es im Biathlon auch so, aber das hätten wir noch nicht mitbekommen. Die Formel 1 ist fertig. Wir müssen das aufarbeiten. Und dann geht es um Tiefgefrorenes. Das und mehr jetzt.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Zapfen ist ab.
Jetzt sind wir schon wieder da. Es ist erst Viertel vor vier. Da sind wir normalerweise schon längstens im Feuerabend. Oder so ähnlich. Mindestens nicht mehr in diesem Studio. Wir haben heute am Mittag, zu unserer normalen Aufnahmezeit, über die ganze Geschichte mit Murat Yakin geredet. Schweizer Nationaltrainer, der, wenn ich so genau gewusst hätte, darf er jetzt bleiben, muss er gehen, nur bis zu der EM und überhaupt. Und jetzt ist der Entscheid da, kurz nach der 3. Meine ist offiziell vom Schweizerischen Fußballverband verkündet worden, der Murat Yakin bleibt bis zu der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer 2024 Nationaltrainer von der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Nicht, dass es da irgendwie noch Verwirrung gibt. Und dann schauen wir weiter. Es sei jetzt so, sie gefällt Vertrauen, das vollstes Vertrauen, so sagt man es, vollstes Vertrauen. Sie gehen weiterhin da, trotz viermal unentschieden und einer ist verloren in den letzten Quali-Spielen. Das schreiben sie wirklich so explizit in dieser Medienmitteilung. Und wir sind überzeugt, dass jetzt das wieder gut ging. Man gebe ihm Yakin die bestmögliche Unterstützung. Die Unterstützung zu meinem bestmöglichen Team und Staff an der EM in Deutschland können teilzunehmen. Tönt für mich, als ob man demnächst Stufe Assistenztrainer vielleicht noch irgendetwas macht. Aber die ganz grossen Personalien lenkt man im Moment doch nicht an. Deine schnelle Reaktion. Wir schieben das jetzt zwischen rein. Wir haben schon etwas aufgenommen, nehmen wir logischerweise den Teil, den wir gemutmaßt haben, wie es jetzt weitergehen müsste, raus. Analysieren knallhart und dann geht es mit dem üblichen Programm weiter. Sag rasch, was ist deine erste Reaktion?
Ja, einigermaßen erstaunt bin ich. Andererseits ja, erfreut. In dem Sinne, es ist jetzt doch relativ schnell gegangen, wobei das hätte man auch eigentlich viel schneller machen können. Ist ja eh schon Kommunikation gewesen, eigentlich. Wenn er die Zielsetzung erfüllt, dann bleibt er bis mit der EM Trainer. Sicher. Also, bis da. Handlungsbedarf hat man ja erkannt, scheinbar aufgrund von der Leistungen, die dann passiert sind und aufgrund von der Diskussionen, die die ausgelöst haben. Also, dass man auf die Idee kommen könnte, dass da zwischen Trainer und Mannschaft das Tisch doch verschnitten ist, das finde ich nur logisch. Also, die Leistungen sind ja nicht mehr so gewesen, wie man es sich gewöhnt war. Die Ansprüche sind nicht erfüllt worden. Auch wenn man das Ziel erreicht hat, aber wenn man schaut, gegen welche Gegner dass man das erreicht hat, ist es ja tatsächlich schwer, sich vorzustellen, dass man in dieser Gruppe hätte können scheitern. Das wäre ja ein Totalzusammenbruch gleich gekommen. Und natürlich kann man das machen. Ich frage mich, ob man das aufgrund von Aussagen der Spieler gemacht hat, die sich vielleicht geäussert haben, was mich sehr erstaunen würde, aufgrund von dem, was man vorher gehört hat, dass da alles in Ordnung ist. Oder ob man einfach an dem festhaltet, was man vorher gesagt hat, sich selber beim Wort nimmt. Wenn er die Qualifikation schafft, dann ist er unser Mann. So.
Ja. Jetzt, es wird ja lustig. Jetzt sagt der Pierluigi Tami, der Nationalmannschaftsdirektor, der Murat Yakin öffentlich angezählt hat nach dem Rumänien-Match, sehr klar war, in dem, dass es überhaupt nicht klar ist, dass es mit dem Murat Yakin weitergeht. Da hat jetzt da konkrete Lösungsvorschläge aufgezeigt und sie überzeugt im Verband, dass es Ansätze gäbe, dass man wieder in der Erfolgsspur findet, so weit, so gut. Nach Abschluss von der EM werden wir dann eine Auslegeordnung vornehmen und schauen, wie es weitergeht. Also sprich, man geht mit einem Nationaltrainer in die Europameisterschaft, der voraussichtlich keinen weiterlaufenden Vertrag hat. Und jetzt nur mal angenommen, das geht in die Hose. Also man geht in Deutschland in der Vorrunde raus, spielt nicht besonders gut, also spielt so, wie man jetzt zuletzt gespielt hat. Dann steht man Mitte Juli, Ende Juni, Mitte Juli ohne Trainer da und sollte dann ab August wieder Kampagne spielen. klingt für mich wahnsinnig nicht gut organisiert, ich sage es jetzt mal so.
Ja, das entspricht sicher nicht den Wünschen, die man hat. Ja, man stellt sich vor, dass man jederzeit gewappnet und gut aufgestellt ist, aber ich finde, so eine Situation erfordert auch besondere Massnahmen, also dass man sich jetzt nicht darauf auf den Test rauslässt und sagt, ja gut, dann tun wir gerade direkt weiter verlängern, das wäre wahrscheinlich nicht sehr ratsam.
Ja, man hätte können sagen, es ist nachher fertig, das wäre auch möglich gewesen.
Das wäre auch möglich gewesen, ja. Nur dann schließt man aus oder so verhindert man, dass man in die Situation gerät, dass man vielleicht an der EM tatsächlich Top-Leistungen bringt und vielleicht im Halbfinale steht und nachher der Jakin sagt, ja gut,
jetzt gehe ich zum
Ende. Plötzlich tun sich da ganz andere Türen offen, als ihr meint. Man weiß nie, was passiert. Andererseits, glaube ich, zu grosse Sorgen muss man sich nicht machen. Der Job ist attraktiv. Also im Notfall kann man auch mal Rudi Völler kurzfristig noch holen, um etwas zu korrigieren. Oder so. Ich glaube, einen Trainer findet man immer. Und tatsächlich ist man jetzt nicht mehr zufrieden gewesen. Das ist klar durchgekommen. Wortmeldungen von Exponenten, die direkt betroffen sind, Fans, Zuschauer und so weiter. Ich glaube, das muss man schon berücksichtigen. Und in dem Fall, ob jetzt das richtig ist, dass man es so macht, ja, es hat gewisse Nachteile. Man ist nämlich, man weiß nicht, wer macht nach der WM den Job, nach der EM. Aber eben, ich glaube, im Notfall, wenn man wirklich das Gefühl hat, das geht jetzt nicht mehr weiter, dann findet man auch eine Lösung. Eventuell denkt man jetzt schon an gewisse Lösungen. Es wird nicht so schwierig sein, irgendjemanden findet man.
Aber was mich stört an dem Ganzen, ist der Prozess, wo der Verband wählt. Weil man, also jetzt hat man das Problem einfach verschoben. Ein halbes Jahr. Klar, es kann sein, dass beim nächsten Zusammenzug im Frühling sensationell guter Fußball gespielt wird, plötzlich von der Schweizer Nationalmannschaft. Ich meine, das sind gute Fußballspieler, die dort drinnen sind. Und dann geht man mit der Euphorie an die EM und spielt alles an die Wand. Wer weiß. Aber stell dir vor, man spielt im März ein bisschen Testspiel. Es läuft wieder so mit. Dann rumoren es wieder. Dann sagen wir ja, aber wir haben ja gesagt, du, im Sommer kann es fertig sein. Also, man macht sich natürlich schon irgendwo angreifbar zum einen. Und zum anderen, man hat jetzt gesagt, man macht sicher mal mit dem Murat Yakin weiter. Kann man sagen, gut, grundsätzlich, wenn sich einer qualifiziert, soll er das Turnier machen. Die Position kann man haben. Aber die Analyse ist offenbar immer noch nicht abgeschlossen. Also es wird langsam zu einem Running Gag mit dieser tiefschürfenden Analyse, die jetzt wieder erwähnt wird in der offiziellen Kommunikation vom Verband. Also das wird schon wahnsinnig. Also wenn da jetzt nicht der ganz grosse Wurf kommt, dann hat man also sehr lange analysiert, für am Schluss zu sagen, ja, wir ändern nichts. Was selbstverständlich jedem sein gutes Recht ist.
Was soll da rauskommen dabei? Also dann müsste man auf einzelne Spielzeuge eingehen, dann müsste man ein Video präsentieren und sagen, ja, siehst du, da steht der Akanji am falschen Platz, da ist die ganze Abwehr ausgehebelt worden. Ja, selbst dann, das haben wir ja auch gesehen. Aber
wer weiß, vielleicht gibt's,
was ist die Analyse, warum ist das passiert? Also ich glaube nicht, dass das
tatsächlich gemacht wird. Das sind ums Team, um ein Thema, das man muss angehen muss.
Ja gut, das kann man machen, ja, aber schlussendlich geht es ja um die Beziehung zwischen dem Trainer und der Mannschaft und um nichts anderes, alles andere rundherum. Sagen Sie mal, ohne respektlos sein zu wollen, das sind Positionen, die beliebig austauschbar sind in der Regel. Also es muss schon etwas passieren, bis man mal über einen Assistenztrainer diskutiert.
Oder? Das passiert jetzt vielleicht, oder? Also ja. Vincent Cavin ist bei Lausanne-Sport immer mal wieder im Gespräch für eine Position.
Das kann sie, aber
wenn könnte man das elegant lösen, dann kann man dann noch frische Wind reinholen.
An so einem Hang, dann hat vorher schon vieles nicht gestimmt, oder? Also, der Nationaltrainer sollte eigentlich in der Lage sein, klar, mit seinem Team zu funktionieren, aber er ist die wichtigste Person. Wenn andere wichtiger sind, dann muss man sich überlegen, ob man Rochade vornehmen will, eventuell. Bei dem Mann sollte übernehmen. Aber eben das mit dieser tiefschürfenden Analyse, ich habe das Gefühl, das steht irgendwie im Krisenhandbuch für Dummies. Was muss man sagen, wenn man nicht weiss, was zu tun ist? Dann sagt man, wir nehmen jetzt zuerst mal eine tiefschürfende, schonungslose Analyse vor und dann sind wir gescheiter und dann hofft man darauf, dass die Zeit die Wunden heilt, niemand mehr nachfragt und man kann zum Tagesgeschäft
Gras übergehen. Gras drüber wächst, um es noch mit der Floskel zu sagen. Das machen wir jetzt auch.
lassen wir Gras drüber wachsen. Zuerst wird es mal draufschneiden.
Jetzt kommt der Rest von der Sendung, den haben wir schon aufgenommen. Geht es auch um einen Nationaltrainer, der auch einen auslaufenden Vertrag hat, vielleicht auch so an eine Weltmeisterschaft muss und noch viel mehr. Apropos, es gibt ja noch mehr Nationaltrainer in der Schweiz als der Murat Yakin. Es gibt im Eishockey ein Pendant, der Patrick Fischer. Auch eine Figur, die naja, polarisiert. Ich weiß gar nicht. Eigentlich ist man sich im Schweizer Eishockey einig, dass mit der Nationalmannschaft sehr viel die richtig gelaufen ist, seit er übernommen hat. Gleichzeitig gibt es ein Problem. Die Deutschen, beziehungsweise der Viertelfinale, wo man jetzt doch schon eine Weile nicht mehr darüber rauskommt. Und es gibt einen Vertrag, der im kommenden Frühling ausläuft. Also mit der Weltmeisterschaft in Tschechien ist im Patrick Fischer sein aktuelles Arbeitspapier nachher fertig, beziehungsweise der Vertrag ausgelaufen. Und die Frage ist, was passiert? Also bis jetzt ist aus dem Verband eigentlich immer klar gewesen, man findet den Fischer gut. Das Programm, das er hat, das läuft in die richtige Richtung. Warum nicht weitermachen? Und jetzt aber hört man in den letzten Tagen und Wochen immer mehr, vielleicht sollten wir noch einmal darüber diskutieren, was läuft da genau?
Was genau läuft? Das Problem ist, dass viel mehr Leute mitreden, als eigentlich mitreden sollten. Also der Verband SIF, sagt man dem schon.
Swiss Eishockey Federation.
Genau. Die können nicht nur selber entscheiden, die können den Antrag stellen, die müssen aber dann zum Verwaltungsrat von dieser eben SIF. Dort hocken dann ein Haufen Leute drin, die man sonst gar nicht so kennt. Und das ist nicht unbedingt das Problem, aber man muss einfach sich bewusst sein, um was es dort geht. Also der CEO von SIF ist Patrick Bloch, der kann dem Fischer nicht einfach einen neuen Vertrag geben. Das muss abgesegnet sein vom Verwaltungsrat. Das macht auch Sinn, dass man nämlich Kostenkontrolle hat, einigermaßen einen Überblick, was machen die da, weil ein Haufen von diesen Geldern verdienen sie ja nicht selber, sagt, kommen über die Einkünfte von der National League zum Verband. Also dass man da ein bisschen ein Auge drauf hat, das finde ich ganz okay. Problematisch wird das, wenn es zu politischen Ränkespielen kommt. Und das ist jetzt, glaube ich, so weit, dass im Fall von Patrick Fischer eigentlich nicht mehr die sportlichen Erfolge oder Misserfolge ausschlaggebend sind, sondern ganz andere Sachen, die im Dunstkreis von dieser Nationalmannschaft für Irritationen gesorgt haben. Sei das kommunikative Mängel von anderen Mitgliedern von der Nationalmannschaft, Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Ansichten, das geht ja noch, das gehört irgendwie dazu. Nur weiss man nicht mehr genau, wo die Deutungshoheit jetzt ist, bei wem. Also wie schätzt man die Leistungen von Patrick Fischer noch ein? Das ist die Frage. Und langt das dann, um den Vertrag zu verlängern oder zum sagen, wir verlängern den Vertrag nicht? Gibt es eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass man sagt, wir verlängern den Vertrag vielleicht, aber erst nach der nächsten WM, was ein ganz seltsamer Weg wäre, was ja eigentlich irgendwie auch ein Signal wäre, dass man dem Fischer nicht mehr vertraut. Und dort stellen sich dann im Anschluss oder würden sich noch Haufen Fragen stellen, wie man denn das managen will. Also dann, wenn das so wäre, dann könnte man ja erst kurz vor der WM die Ziele definieren, was ganz eine seltsame Situation wäre, nicht nur für die Trainer, sondern auch für die Spieler. Ich glaube, bei dem Ganzen, bei den ganzen Diskussionen vergessen alle Beteiligten, außer vielleicht der Trainer selber, die Zeiten der Spieler, was das für eine Auswirkung hat. Jetzt in den letzten Jahren hat man gesehen, der Fischer hat es eigentlich geschafft, alle ins Boot zu holen. Ist auch seinem Enthusiasmus geschuldet, was den Spieler gefällt. Man hat offen kommuniziert, dass man gerne eine Medaille will. Das hat ein Haufen anderen nicht so gefallen, dass man so optimistisch war. Aber die Spieler sind immer im Boot gewesen. Und wenn man jetzt da die Diskussion vom Stapel tritt, habe ich das Gefühl, das könnte bald mal dazu führen, dass irgendein Spieler sagt, ja gut, werden neu einmal einig. Ich rede jetzt vor allem von den NHL-Spielern und auf die ist man angewiesen, dass die dann plötzlich mal sagen, ja gut, werden euch mal einig, ich komme dann wieder, wenn ihr euch einig geworden sind. Weil mit Dunk, das ist ein bisschen ein Provinzboss geworden, jetzt die Diskussion um die Verlängerung von dem Vertrag.
Jetzt ist er seit 8 Jahren ziemlich genau im Amt. 2015 Nationaltrainer?
16.
Ich habe gesagt, Dezember.
Also die erste WM ist die 15. WM in Moskau war 2016, ja. Dort noch mit dem
aber ist es mitten in der Saison doch dort
Ja,
ist doch, ja das ist, also ich glaube Ende 15 müsste es sein, meine ich. Ja. Dann wären wir bei ziemlich genau 8 Jahre.
Ja. Gut, ich rechne jetzt in Weltmeisterschaft. Das ist so ein bisschen der Zyklus, wo man kann. Also, wo man Manöverkritik dann an etwas aufhängen kann.
Aber wär's jetzt, kann man nicht sagen, nach 8 Jahren, das ist eine lange Zeit. Man hat nachher im 18. den Höhepunkt mit der Silbermedaille gehabt an der WM in Kopenhagen. Das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Legitim, wenn man sagt, nach 8 Jahren eine neue Stimme.
Absolut. Aber dann könnte man das auch so verzeihen, oder? Ich finde, das ist mehr als legitim, wenn man das sagen würde. Schau, jetzt, wir brauchen frische Impuls. Aber für das musst du nicht warten bis nach der WM. Dann machst du es vom Resultat abhängig. Und dann hat es meiner Meinung nach nichts damit zu tun, ein frisches Gesicht oder eine frische Stimme braucht, sondern dann flüchtet man sich irgendwo hin. Und offenbart eigentlich, damit man selber nicht weiss, was genau läuft und was laufen sollte. Ich finde, das ist ein gutes Argument. Das kann man sagen. Vielleicht sollte man das sogar sagen. Aber dann wäre die Lösung einfach. Dann könnte man jetzt sagen, ja, wir brauchen etwas Neues. Fischer macht noch die WM oder macht sie vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht würde er von selber sagen, ich mache es nicht mehr. Aber also das Ergebnis von einer WM als eine Messlatte zu nehmen für eine Vertragsverlängerung vom Trainer, finde ich ein bisschen schwierig, weil eben erstens einmal Zielsetzung kannst du erst gestalten, wenn du weißt, wie die Mannschaft aussieht. Und das kann bis ein paar Tage vor der WM gehen, bis du weißt, welche NHL-Spieler das kriegst. Ja,
vielleicht sogar während der WM.
Vielleicht während der WM kann sich das noch verändern. Und also eine Mannschaft sollte schon grundsätzlich, sage ich jetzt mal so, spätestens 10 Tage vor der WM wissen, was sie eigentlich machen sollte. Sonst kann man den Leuten auch mit auf den Weg geben. Ja, schauen, dass er nicht absteigt, dann sind wir zufrieden.
Also meine Position diesbezüglich ist ja, ich finde es immer gut, wenn Athleten, Athletinnen oder Teams sagen, was sie wollen. Also viel über Lichtathletik geschrieben in den letzten Jahren und dort gibt es ja auch so gibt's zwei Lager. Du kannst sagen, es gibt das Modell Mushinga Kambunji, die sagt immer, ja, ich versuche so schnell wie möglich zu laufen. Ist nicht schlecht gefahren damit, indem sie nie grosse Töne gespuckt hat und dann einfach geliefert hat, Olympia-Finale erreicht hat, WM-Finale, EM-Medaille gewonnen hat, unter anderem Gold. Also das Palmarès spricht für sich. Und dann gibt es aber die andere Denkschule, ich würde jetzt mal sagen, das ist so Ehammer, Simon Ehammer, Jason Joseph, wo herstehen und sagen, ja, ich komme da her, um etwas zu gönnen. Und die gönnen auch. Also Joseph hat jetzt den ganz grossen Wurf noch nicht geschafft, hat eine Hauen-Medaille schon gehabt. Das ist jetzt mal ein Schritt, ist jetzt aber auch noch nicht so alt, dass er da schon müssen völlig abräumen musste. Meine Prognose ist, dass der im kommenden Sommer an den Olympischen Spielen uns sehr, sehr grosse Freude wird machen, aber das noch am Rand. Mehr haben wir schon mehrere Medaillen dürfen bejubeln. Also es funktioniert beides, oder? Die Herangehensweise. Ich habe das Gefühl, es wird zum Teil auch wahnsinnig viel daraus gemacht, aus der Kommunikation dort. Und das ist manchmal so, in den Schweizer Medien haben wir oft, oder haben wir zum Teil so eine hämische Tendenz, dass man sagt, ja, schön grosse Klappe gehabt, jetzt seid ihr wieder im Viertelfinale ausgeschieden. Was sollen sie denn sagen? Also eben, wenn du NHL, wenn du Leute, Nico Hischer zum Beispiel, willst du ins Boot holen, der ist als erster overall drafted worden 2017 in der National Hockey League, der ist Captain mittlerweile von seinem Team. Von dem wird jeden oben erwartet, dass er alles tut, um das Optimum rauszuholen. Dann solltest du so einen überzeugen zu kommen an die WM, um das Optimum rauszuholen für die Schweiz. Dann haust du wahrscheinlich schon eher ab, wenn du sagst, schau, wir haben grosse Ziele, wir wollen etwas erreichen. Und das geht jetzt nicht nur für Nico, das ist das erste Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist. Wir haben ja doch mittlerweile eine Reihe von arrivierten NHL-Spielern. Das Künstliche sich klein machen, das kann funktionieren. Stichwort Kambunji. Aber ich glaube, gerade in einer Mannschaftssportart, wo halt auch mehr Leute an Bord muss haben, ist es komplizierter. Und man hat gesehen, dass es möglich ist. Jetzt finde ich schon, man muss jetzt die Deutschen mal schlagen in einem entscheidenden Match. Und ich finde, diese unangenehmen Fragen muss sich Patrick Fischer gefallen. Man hat letztes Mal gesagt, ja, es ist ja ein Match wie jeden anderen. Nein, ist es nicht gewesen, wieder nicht. Und dort würde ich jetzt sagen, da hat man vielleicht mal einmal früher merken dürfen, dass es nicht das Gleiche ist. Und im Verband könnte man auf Basis von dem sagen, okay, jetzt haben wir schon ein bisschen viel Zeit gebraucht, um das zu lernen, das ist uns zu viel. Aber ja, also ich glaube, die Zielsetzungsthematik, man hat die Ziele nicht erreicht, die sind höchst gesteckt aus gutem Grund. Ich glaube, an dem möchte ich ihn nicht aufhängen. Ich glaube, es gibt andere Gründe, wo man diskutieren kann darüber. Aber eigentlich, wir sind ja beide eher Pro-Fischer, oder? Kann man das so sagen?
Ich denke grundsätzlich schon, ja.
Sonst habe ich keine Meinung zum Patrick Fischer als Mensch.
Nein, ich bin, kann das auch sagen, ja, ich bin Pro. Fischer, weil ich einfach finde, er macht einen guten Job im Sinne von, hat uns das Angsthasen-Hockey austrieben, wo man heutzutage gar nicht mehr spielen kann auf dem internationalen Level, außer man ist, also immer wieder bei den Österreichern, die dürfen das noch, wo einfach nicht mehr funktioniert. Also du kannst mit, wenn du 7-8 Spieler hast, wie Hischi, Niederreiter, Josi, Fiala und so weiter, du kannst nicht als Außenseiter die verkaufen gegen Mannschaften wie Norwegen und so weiter. Es gibt Stimmen, die sagen, wir müssen doch wieder in die Aussenseiterrolle zurück. Das wäre meiner Meinung nach komplett falsch. Die Spieler brauchen auch ein bisschen Zeit, bis sie sich daran gewöhnt haben. Es geht nicht bei allen gleich schnell. Die NHL-Spieler, die kennen das. Die können sich nicht verstecken. Oder? Natürlich gibt es in der NHL auch Mannschaften, die nicht Favorit sind auf den Sieg. Aber die sind genau gleich unter Druck. Von denen wird erwartet, dass sie in die Playoffs kommen. Egal, wie gut dass die Mannschaft eingeschätzt wird. Also die kennen das. Unsere Spieler sind die, die in der Swiss League, National League spielen.
Schweizer Liga.
Die sind vielleicht aus anderem Holz geschnitzt. Ja, scheinbar. Man sieht einmal, wenn die NHL-Spieler nicht dabei sind, fällt es unheimlich schwer bei Olympia, ohne NHL-Beteiligung im Viertelfinale zu kommen. Mit der Beteiligung von den NHL-Spielern WM die letzten 6 Mal, glaube ich, relativ locker im Viertelfinale, zum Teil Gruppen gewonnen. Das haben wir früher alles nicht können. Da haben wir jedes Mal fast eine Feierveranstaltung wie am 1. August. Wenn man einmal gegen Kanada nur so unentschieden gemacht hat, mittlerweile schlömmern die, man nimmt es einfach so hin. Vielleicht ist daraus auch eine andere Erwartungshaltung gewachsen. Und natürlich mit der Kommunikation, dass man immer von einer Medaille geredet hat. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. Das kann man auch intern machen, aber das Volk glaubt das nachher und reagiert entsprechend. Auch wenn man gegen die Deutschen verliert, nun sind die Deutschen in den letzten 5 Jahren, haben die 2 Silbermedaillen geholt, mir eine. Also
müssen wir jetzt mal auch noch eine holen.
Das man sollte auch sein. Eine holen, ja, aber das kann man kann einfach nicht erwarten, dass man die Deutschen so einfach schlägt. Die Deutschen sind, wenn überhaupt, ein ganzes, nur unwesentlich schwächer, wenn man alle guten Spieler, die besten Spieler dabei hat. Glaube ich sogar, dass die Deutschen mittlerweile fast besser sind, weil wenn man die NHL-Spieler anschaut, die Talente, die dort nachkommen, haben die Deutschen sicher keinen Nachteil mehr. Und, der Beurteilung, sage ich jetzt, von dem Fischer ist für mich Konstanz auch wichtig, oder? Weil die Leute haben nicht sehr viel Zeit, um mit diesen Spielern zu arbeiten, nicht wie im Club, wo sie während 9 Monaten jeden Tag mit denen arbeiten, sondern die haben eigentlich 3, 4, 5 Wochen Vorbereitung plus ein paar Turniere plus die WM, die dann aber gespielt wird und mehr nicht. In dieser Zeit musst du eigentlich dieses Ergebnis rausholen. So. Und von dem her finde ich es eigentlich optimal, was man bisher erreicht hat. Vielleicht kann man sagen, ja, einmal im Halbfinale ist nicht genug. Stimmt. Also mindestens einmal hat man die Deutschen müssen schlagen in den vergangenen 3 Jahren. Einmal hat man noch gegen die Amerikaner verloren. Einmal gegen Kanadier. 2,5 Sekunden vor Schluss.
Das sollte man nicht machen.
Sollte man nicht machen, nein. Aber man ist jetzt mittlerweile in der Welt Eishockey an einem ganz anderen Platz, als man früher war. Und das ist noch nicht so lange her. Und gleich ist man meiner Meinung nach immer noch näher am 10. Platz als am 4.
Was passiert jetzt?
Ich habe das Gefühl, dass man am Fischer seinen Vertrag nicht verlängern wird, sondern dass man sagen wird, wir warten mal die WM ab, was mit einem Misstrauensvotum gleich kommt. Und dann wird mindestens der Tommy Albelin, der Assistenztrainer, der in Schweden und in Finnland und vielleicht sogar in der NHL sehr gefragt ist, abspringen. Und dann hat man das Team schon mal aufgelöst. Und dann nehme ich an, dass der Fischer wahrscheinlich auch gehen wird. Dann.
Vor der WM?
Nein, nicht vor der WM. Das wird er nicht machen. Das besteht aus seiner Sicht aus, glaube ich, kein Grund. Aber wird vor der WM schon entscheiden, was er machen wird, das vielleicht.
Mhm. Ja, das Alte wird vielleicht etwas frei. Wenn es jetzt wieder nicht klappt.
Müsste sich Fischer allerdings zuerst noch als Turnlehrer ausbilden lassen. Genau. Weil ja der Präsident Thomann gesagt hat, wenn wir nicht aufsteigen im 3. Jahr, dann brauche ich den Lars Leuenberger nicht mehr. Dann kann ich auch Kantilehrer, hat er gesagt.
Kantilehrer auf der anderen Stelle, ja. Also da kommt mir natürlich mein alt, als jemand, der zu Alta an Kante gegangen ist, kommt mir mein Alt-Turnlehrer Freddy Einholzer in Sinn. Weiss leider nicht, wie es ihm geht, was er macht.
Das wäre eigentlich lustig. Jeder, den wir kennen, soll uns einmal verraten, wie sein Turnlehrer geheissen hat. Ob man der Kante, an der Säcke, der Primarschule ist ja gleich. Die haben meistens auch noch lustige Namen. Mein Turnlehrer hat Haller geheissen.
Turnhaller?
Der Haller. Ja. Ist ein riesen Athlet gewesen. Also eine wuchtige Person, Handballspieler. Und seine Strafaktionen waren, dass man sogar klettern an die Stangen. Also, es hat dann geheißen, gang zweimal klettern, hat er gesagt, ob man noch Seich gemacht hat.
Berner hat in Chur.
Ja. Ich weiß nicht, ob es Berner war, ist Solothurn ist oder ja. Zweimal klettern. Ich glaube, irgend so etwas könnte
ein Oberallgäu sein. Kriegsstätten oder so.
Ja.
Irgendwo an der Autobahn.
Ja. Oder es hat dann geheißen, obere Wand, untere Wand, obere Wand, untere Wand. Das ist auch so eine.
Apropos Autobahn, Formel 1. Wir sind heute im Schwafelmodus.
Ja.
Gefährliches
Thema.
Sehr gefährliches Thema. Warte, ich gehe geschwind aufwachen. Es war eine langweilige Saison gewesen,
oder? Es war die langweiligste Saison aller Zeiten, sage ich nicht, weil das nicht stimmt, weil es kann ja nächstes Jahr noch langweiliger
werden. Aber es ist nicht ausgeschlossen.
Also ich finde es... Man hat früher schon,
es ist zu hoffen, dass es die langweiligste von aller Zeiten war. Ja.
Man hat früher schon dominante Teams gehabt, die dann halt. Aber selbst dann hat es zwischendurch noch Rennen gegeben, die wirklich mal spannend sind. Jetzt da Singapur, ja, hat Ferrari gewonnen, Carlos Sainz, ein Stadtkurs, der mit den Reifen anders umgegangen ist. Und sonst noch Komponenten dazu gekommen sind. Aber so sind Regeln eigentlich. Diskussionslos. Max Verstappen ohne grosse Wiederwehr. 19 Sieg. Im letzten Rennen hat er noch, was hat er, 17 Sekunden Vorsprung gehabt, obwohl der Red Bull, der hat seit dem August nicht mehr angelangt. Also nicht weiterentwickelt, den schon im neuen Auto geschafft. Da kann man jetzt mal ablesen, was nächstes Jahr passieren wird. Nämlich wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden.
Und vielleicht haben die anderen auch im nächsten Jahr ein Auto geschafft, wie sie sich gesagt haben. Ja, das Red Bull, das holen wir nicht
mehr. Mindestens Mercedes, dort ist die Hoffnung klein, weil die haben bei Null müssen anfangen. Die haben ihr bisheriges Konzept, das sie jetzt 2 Jahre lang durchgeschleppt haben, also die Hoppelkiste, die können sie jetzt in der Motorkiste nicht sorgen. Wir müssen bei Null anfangen, neues Konzept. Ferrari kriegt es nicht auf die Reihe, die sind schnell auf eine Runde, aber bringen es über die Distanz nicht hin. Hinten dran ist es spannender als vorne, aber mit dem gebe ich mich nicht zufrieden. Ich will wissen, wer gewinnt, das ist das Wichtigste. Bei so
einem Rennen, aber was machen wir jetzt mit dem Sir Lewis Hamilton, meinem geschätzten Lieblingskollege in der Formel 1? Der ist jetzt in einem Alter, wo er, gut, wer weiß, vielleicht fährt er noch ganz lang, aber der wird nicht mehr ewig unterwegs sein. Und jetzt sagst du, Mercedes kann wieder eigentlich vorne anfangen, zurück auf Feld 1. Das heisst, sie sind wieder nicht konkurrenzfähig nächste Saison. Das heisst, er fährt noch einmal auf Platz 6, 7, 9, irgendwie so.
Ja, wenn es wirklich einen grossen Wurf landet mit dem aerodynamischen Paket, wo auch nicht mehr so viele Möglichkeiten hast wie früher, dann langt es vielleicht Platz 2, aber das sind nicht die Ansprüche, die Hamilton hat. Der Mercedes, der Toto Wolff gesagt, die wollen wieder gewinnen. Nur du kannst den Vorsprung, den sich Red Bull rausgeschafft hat, man sagt auch, wegen der Verletzung von der Budgetobergrenze zum Beispiel, das war ja in dem Jahr, wo man die Auto entwickelt hat, und dort haben alle, oder ein Haufen von den Experten gesagt, der Vorsprung, den du da rausholst, den wirst du nie mehr los. Und dort hätte eigentlich der FIA müssen eingreifen und Red Bull den Titel entziehen. Das haben sie aber nicht gemacht. Versprochen haben sie zwar, dass wenn es Verletzungen gibt von der Budgetobergrenze, dann verliert man vielleicht sogar mal einen Titel. Weil eben genau das passiert. Du gibst mehr aus. Das heisst, du hast so einen Vorteil bei dieser grundsätzlichen Entwicklung von dem Konzept, dass der Vorsprung eben fast nicht mehr los wird. Oder? Die anderen hecheln jetzt hinten an. Red Bull hat jetzt seit dem August das Auto nicht mehr angelangt. Das heisst, die haben schon alles, was sie brauchen für nächstes Jahr können übernehmen. Die müssen gar nicht mehr so viel machen.
Aber vielleicht entwickeln sie ja jetzt die falsche Richtung.
Unmöglich.
Unmöglich.
Das bürgt schon der Adrian Newey, der Chefdesigner. Ich glaube, dem könntest weiß auch nicht, dann könntest du so ein Verkehrshütchen, so ein rot-weisses vorne herstellen und dann einsperren in einem Zimmer ohne Werkzeug, der würde irgendwie rauskommen und aus dem Töckel hätte der eine Seifenkiste gebastelt, wo alles in den Schatten stellt. Ah. Das ist einfach ein Genie.
Und dann muss man einfach den entfernen dort.
Ja.
Den, also vielleicht im Hinblick darauf, dass ja die Expansion jetzt dann kommt, mit dem Andretti-Team, dass man das Andretti darf bei jedem Team einen wegnehmen, dann sollen sie doch den Newey nehmen und dann läuft es. Dann wird es wieder spannend. Also, nein, es ist
ja, sie dürfen einen nehmen, der die Reifen an- und abschrauben.
Ja, wahrscheinlich ist es eher
aber nicht Trader in Newey wahrscheinlich.
Schade eigentlich. Mhm. Wenn man jetzt zurückschaut auf die Saison, also was ist mir geblieben? Melbourne, weißt du, einfach nur geklopft und tätscht hat und als einfaches Gemüt.
Dreimal das Rennen abgebrochen.
Genau, als einfaches Gemüt gefällt mir ja das dann irgendwie, solange niemand ernsthaft zu Schaden kommt. Ist das völlig in Ordnung? Ja, das war mein Lieblingsrennen gewesen. Das sagt eigentlich schon aus.
Das war dein Lieblingsrennen gewesen?
Ich glaube schon.
Während der Rundphase haben
sie... Überlege gerade, was ist mir noch wirklich geblieben sonst? Dass man nicht hat dürfen über Track, also dass man nicht hat dürfen die Strecke verlassen, das Track-Limits-Thema, das du nie gewusst hast.
Ja, das verstehe ich auch nicht mit diesen weissen Linien.
Später, oder? Wie man das Ganze jetzt muss einschätzen, ob die schnellste Runde jetzt geht zum Beispiel, oder das Qualifying war auch so ein Thema gewesen. Kann man das nicht besser lösen?
Also doch, ich finde, das kann man so, besser lösen.
Man hat sich so wahnsinnig viele Probleme drauf geschaffen, irgendwie.
Ja, es ist immer ein Abwägen von allen möglichen Faktoren. Oder? Die Sicherheit muss das Wichtigste sein, das ist klar. Andererseits will man einen gewissen Spielraum offenlassen, wenn es um die Track-Limits geht, ab und zu werden dann die wieder verschoben. Aber grundsätzlich sage ich, wenn neben der Strecke nichts ist, wo du kannst schnell drüber fahren kannst, dann brauchst du die Track-Limits nicht, dann ist einfach die Strecke irgendwann fertig. Und wenn einer neben rauskommt, dann bleibt er halt stecken. Im Kiesbett zum Beispiel, weißt du, dort bist du dann weniger schnell unterwegs als auf der Strecke. Also wäre das die Lösung? Das ist aber dann nicht so sicher. Ja, wenn einer, je nachdem, mit wie viel Tempo, ins Kiesbett rauscht oder in einem komischen Winkel, dann kannst du nicht überschlagen. Ja, das passiert auf dem Asphalt zum Teil nicht. Dort ist einfach die Bremswirkung dann zum Teil nicht so gut, wie sie sein sollte. Also es gibt verschiedene Faktoren, aber mit den Track-Limits bin ich auch einverstanden. Da kommt kein Mensch mehr draus. Dann werden die ganze Zeit irgendwelche Zeiten gelöscht. Im Rennen ist das ja noch gleich, dann interessiert es nicht so aus. Es ist die schnellste Runde, die dann noch entscheiden wird, wegen der Punkte, wegen dem Zusatzpunkt. Aber im Qualifying zum Beispiel, du wartest noch eine Minute, dann werden noch Zeiten gestrichen. Wenn
das ist ja wirklich ein Witz.
Quasi im Batch-Verfahren müssen sie die Runden noch anschauen. Das könnte man besser machen. Grundsätzlich auch die Regeln. Nicht sehr stringent. Einmal gibt es für eine komische Zusammenstoß gibt's eine Strafe. Dann heisst es Verursachen von einer Kollision. In einem ähnlichen Fall dann nicht. Da hat man aber das Gefühl, es kommt ein bisschen darauf an, wer es ist, wo es ist. Alles mit den Regeln hat man es übertrieben.
Aber, nein, das Regelthema ist ja noch so eins. Oder? Also, man sollte es nicht komplizierter machen als nötig.
Am Schluss ist es ein Rennsport.
Man will eigentlich wissen, wer ist der Schnellste.
Ja, aber fertig. Interessanterweise ist ja auch Liberty, die die übernommen haben, der ganze Zirkus, ist ja eine Kernaussage gewesen, wir wollen nie wieder dort sein, wo wir mal gewesen sind, nämlich dass ein Team immer dominiert. Ja. Darum tun wir jetzt die Regeln ändern, dass es spannend wird. Das ist ja der amerikanische Gedanke vom Sport, also dass jeder, der antritt, hat auch eine Chance, um die Kompetition
zu bei uns ja offene Türen.
Gewinnen. Das ist aber leider nicht so. Es ist alles immer noch genau gleich und noch schlimmer, wie wir jetzt festgestellt haben.
Wird es nächstes Jahr noch schlimmer?
Ich befürchte es, ja.
Ja, also komm, dann hören wir
gleich. Weil, also, die Erfahrung zeigt, dass besser wird es noch. Oder nein, sagen wir es so. Es wird nicht besser, auch mit Regeländerungen nicht. Es ist dann einfach ein anderer vorne. Nein.
Gut, dann ist es wenigstens eine Überraschung.
Es wäre eine Überraschung, zum Beispiel, wenn Sauber nächstes Jahr plötzlich der
jetzt,
Dominator wäre
von der anfängt, Formel. Anfängt sich da reinschleichen. Man darf gespannt sein.
Man kann es
hoffen. Ich weiß, auf jeden Fall. Aber ja, wahrscheinlich hoch gewinnen werden sie es auch nächstes Jahr nicht.
Nein.
Wenn wir weitermachen.
Machen wir
ein bisschen Lücken. Tempo reinbringen.
Unsere Lückentexte.
Ich habe wahnsinnig Freude am Lückentext letzte Woche. Satz komplettieren.
Lassen wir los.
Meine Lieblingsgeschichte vom vergangenen Wochenende. In Finnland ist ein schwedischer Langläufer beim Weltcup der Penis eingefroren. Das ist...
Schade für ihn und eigentlich gut von der Judge McGuidon, der das früher auch mal erlebt hat, und den Blickreporter können schreiben. Das darf man nicht in der Badwanne wieder auftauchen, dann muss man quasi, wie sagt man dem, ja, wenn es dort geschrieben worden ist, dann muss man massieren, dass er wieder zu Leben kommt. Der Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt. Die Schutte der FCZ, die Chance, dass der FCZ Meister wird, die liegt bei...
Oh, das ist eine fiese Frage.
Das ist sehr gemein. Ich bin froh, dass du dran bist.
26,3%.
Warum?
Exakt. Ja, weil IB eigentlich immer noch machen müsste. Schliesslich hat man viel tieferen Kader. Man wird im Frühling voraussichtlich dann irgendwann keine europäische Belastung mehr haben. Müsste man es eigentlich schaffen. Aber, das hat man vor zwei Jahren schon gesagt, dann ist man am Ende staunend und mit offenem Mund angestanden und gesagt, ah, der FCZ ist ja immer noch erst. Seltsam, seltsam. Also von dem her, erstens, die Mannschaft weiss, wie man Meister wird. Ein guter Teil von dem Team ist immer noch zusammen. Und das ist jetzt schon ein sehr positiver Lauf, wo man sich da erarbeitet hat. Und man hat gegen IB, der sicher einen schlechten Match gemacht hat am vergangenen Samstag, im letzten Grund, hat man aber gezeigt, dass man in der Lage ist, über 90 Minuten mitzuspielen, besser zu spielen mit den eigenen Mitteln, besser zu arbeiten als der Gegner. Also man hat die im direkten Vergleich das erste Mal unter dem Bo Henriksen geschlagen. Das ist schon ein Argument. Also ich würde sagen, IB muss es eigentlich machen, aber Zürich unterschätzen sollte man nicht mehr. Wir haben am vergangenen Freitag erstmal zusammen einen Hockeymatch kommentiert. Zug Davos, wie war es?
Spannende Sache, lustig. Mit Anlaufschwierigkeiten haben wir gehabt. Man gewöhnt sich so ein bisschen aneinander. Man müsste eigentlich wissen, wie viel das der andere jeweils sagt. Aber es ist gleich dann im Ernstkampf, muss man sich, man hält sich ja gerne ein bisschen zurück zuerst, fällt nicht mit der Tür ins Haus. Und es ist aber ziemlich schnell gegangen und nachher, also es war am Anfang schon spassig gewesen. Es macht einfach Spass, so etwas zu machen. Es war auch ein guter Match gewesen, um das zu machen. Ich glaube, es ist immer etwas gelaufen. Relativ hochstehend, aber ja, ich würde sagen, wir als Duo haben die Zukunft.
Wir kommen noch einmal.
Wenn die anderen das auch so sehen.
Da sind wir gespannt.
Skifahren. Zwei Frauen Podestplätze hat es gegeben. Zwei Rennen, das ist...
Ja, sehr gute Bilanz. Die Wendy Holdener auf Platz 3. Ist so ein bisschen dort, wo man sie hätte erwarten dürfen. Nach einem nicht so guten ersten Lauf. Eigentlich ein Erfolgserlebnis, dass Lara Guperami schon wieder so gut drauf ist. Sehr erfreulich. Eigentlich ist es standesgemäß. Sind die zwei Trümpfe von Stechen. Es sind immer die gleichen. Holdener, Guperami, dann gibt es noch Sutter und Gysin in der so immer in Lauerstellung, hat man das Gefühl. Die ist dann auch zwischendurch da. Die Frage ist, was kommt dahinter? Da bin ich jetzt gespannt, ob der Winter Antworten bietet. Und da damit zum Endspiel.
Endspurt.
Im Endspurt fragen wir als erstes, der HC Biel kommt einfach nicht aus dem Quark. Man ist dort irgendwo knapp vor Kloten in der National League Tabelle. Letzten Sommer oder letzten Frühling noch im Finale gestanden, hat man vom Meister dort geträumt, wenn lupft es der Petri Mattikainen und der finnische Trainer.
Also wenn es noch lupft, dann vor Weihnachten und sonst nicht mehr. Also irgendwann muss man mit Biel sich entscheiden, was man will. Seucht man die Saison mit dem durch und verzichtet dann anfangs auf die Playoffs und sagt, gut, die Saison ist gar nichts gewesen, wir müssen neu anfangen nächste Saison, dann kann man noch behalten und einfach fertig machen, sich Kosten sparen. Oder irgendwann der Steinecker, Sportchef, am Bande stellen und das Gleiche machen. Aber ewig zuschauen kann man nicht mehr, das wird dann irgendwann auch mühsam für die Spieler. Drotti, wann feiert er seinen ersten Saisonsieg?
Ja, jetzt, das Wochenende. Im Beaver Creek stehen drei Rennen auf dem Programm, ohne jetzt den Wetterbericht schon geprüft zu haben. Zwei Abfahrten, ein Super-G. Und für uns ist es total ungewohnt, dass der Marc Odermatt im dritten Monat von der Saison, Oktober, November, noch keinen Sieg gefeiert hat. Also, man muss dazu sagen, es ist bis jetzt auch einfach ein Rennen erst ausgetragen worden, ein Slalom. Wo man jetzt von ihm nicht unbedingt muss erwarten muss, dass er
gewinnt. Seine Spezialdisziplin.
Also er tritt gar nicht erst an. Und die anderen drei Rennen, die waren, der Riese in Sölden und die zwei Abfahrten in Zermatt, ja, die haben leider nicht stattgefunden. Aber ich glaube jetzt, eine von diesen zwei Abfahrten oder der Super-G von Biberkrieg wird er für sich können entscheiden. Am Sonntag schauen wir alle auf Leverkusen. Logisch. Perle vom Rhein. Dort empfiehlt Bayer Leverkusen Borussia Dortmund im Bundesliga. Ich weiß nicht, ob man Spitzenspiel darf sagen, auf jeden Fall der Spitzenritter Leverkusen, der einer von diesen auch selbsternannte Herausforderer von Bayern München. Sonntag, 17:30. Was erwarten wir?
Ich erwarte Götterdämmerung von Dortmund. Man hat immer das Gefühl, die glauben daran, dass sie jetzt irgendwo sind, wo sie an einem besseren Platz sind. Irgendwie widerstandsfähiger. Daran glaube ich nicht, die Wankelmütigkeit von denen. Im Vergleich zu Leverkusen, glaube ich, die erste Mannschaft, die zum Bundesliga-Start 12 Spiele immer jeweils mindestens 2 Goal geschossen hat. Das beeindruckt mich doch sehr stark. Bayern hat zwar insgesamt mehr Goal geschossen, aber die haben auch immer wieder Auswüchse, 7-0, 8-0 und so weiter. Leverkusen spielt nicht nur gepflegten Fußball, sondern einen erfolgreichen Fußball und das rechnet man natürlich vor allem am, nein, nicht am Granit Xhaka zu, sondern am Trainer, Xabi Alonso. Ich glaube, Leverkusen viel stabiler insgesamt als Dortmund und will denen schön spielen. Das ist denen fast nicht, das ist denen nicht abhanden gekommen, aber sie würzen das schön spielen jetzt mit einer zügigen und robusten Spielweise und da sehe ich eigentlich nicht, dass Dortmund dem viel kann entgegensetzen. Ja, würde ich sagen. Jetzt tippen wir noch und zuerst lösen wir noch auf, was wir letzte Woche verbrochen haben. Zürich IB haben wir getippt.
Wir sind beide daneben gelegt.
Ja, ich habe einfach schwerwiegender
Schiff. Du noch danebener.
Das hat man mir auch wissen lassen. Die Zuschrift hat gelautet, apropos Podcast und dann ein Screenshot von einem Ticker-Eintrag. Zürich 3, IB 1. Apropos quasi, ich habe 0-3 getippt für IB.
Aber jetzt zu deiner Verteidigung muss man sagen, Prognosen sind schwierig. No, das vor allem, wenn sie
Zukunft. Ich liege ja regelmäßig daneben, darum bin ich mir auch gewöhnt, dass sich irgendjemand beschwert.
Genau. Also ich habe 1-1 getippt und wenn man aber den Match sieht, muss man sagen, das war auch falsch gewesen, weil Zürich ist deutlich die bessere Mannschaft gewesen, erschütternderweise. Von IB sehr wenig gekommen. Da kann man jetzt hoffen, dass heute am Dienstag oben, wir nehmen am Dienstagmittag auf, wie gewohnt, dass gegen Roten Stern Belgrad da eine Leistungssteigerung um ein Vielfaches kommt. Also mit dem wird man sich den Europa-League-Platz nicht sichern können. Das aber als Randbemerkung. Also wir sind auch kreuz falsch gewesen, wenn wir gemeint haben, IB sei besser. Darum gehen wir wieder zurück zu bewerten. Wir haben lange immer Basel getippt. Ja. Und jetzt kommt es zum Kauerduell am Wochenende. Stade Lausanne Uschi gegen FCB.
Sogenanntes Slow.
Slow gegen FCB.
Slow gegen FCB. Also das ist ein gutes Zeichen, weil ich tippe. Für Slow ist es ein gutes Zeichen. Ich tippe 3-1 für Basel.
Ich sage 4-0 für Basel. Jetzt, der Match war am Wochenende gegen St. Gallen. Da war man nicht überragend gewesen, aber man hat, Achtung, die Grundtugenden gefühlt wieder in die Waagschale geworfen. Also deutsche Tugenden. Man hat dann auch dafür gesorgt, dass der Anton Kade, der Deutsche im Kader vom FC Basel, eigentlich hat es auch vom Platz fliegen in den Startminuten, wo er den Herr Sutter vom FC St. Gallen doch übler mit offener Sohle abgetatscht hat. Und dann der Talan Xhaka zu der nicht sonderlich durchdachten Aussage gebracht hat nach dem Match Fußball gesagt, ein Männersport. ja, also egal. Man sagt manchmal blöde Sachen in der Hitze des Gefechts, aber ja. Besonders schlau war es nicht gewesen. Was man aber hätte können sagen, der FC Basel scheint sich bei seiner Zurückbesinnung auf Basics auch in der Nazi-Pause noch einmal fortgeführt unter dem Fabio Celestini doch jetzt irgendwie gefangen zu haben. Jetzt haben sie es logischerweise im zweiten Match in Folge zeigen. Aber das Slow ist ja auch im Moment desolat. Da hat man den Trainer gewechselt in einer seltsamen Verkennung der Umstände. Das hat jetzt auch nicht wirklich funktioniert am vergangenen Wochenende. Also ich glaube, Basel 4-0, saubere Sache.
Ja, dann dürfen wir nächstes Mal noch weiter schauen. Wenn wir das dann analysieren, können wir uns vielleicht nächstes Mal darüber unterhalten, ob es Basel noch vor der Weihnachtspause oder Winterpause dann schafft, Top 6 zu knacken. Im Moment sind es 8 Punkte. Ich glaube, 19 Punkte Lugano, 11 Punkte Basel. Als Direktduell gibt es nächstens.
Demnächst gibt es
das nach dem Spiel gegen Slow spielt man gegen Lugano. Und dann könnte es bald passieren.
Ja, wahrscheinlich. Du könntest Basler sein. Das ist auch so. Wenn man zweimal wieder gönnt, dann ist eigentlich nur noch die Frage, wenn müssen wir auf eine Barfi, um den Kübel zu stemmen.
Also ich träume ja eigentlich davon, dass wir die Frage stellen müssen. Wann ist der FC Basel an der Tabellenspitze?
Ja.
Und hat alles über den Haufen gerumpelt, was man früher mal gesagt hat. Das sind schon die schönen Comeback dann. Zuerst hat man vom Absteigen am Schluss.
Am Schluss ist man auf dem Barfi. Ja. Wir sind gespannt, ob sie so kommt. Wir bedanken fürs Zuhören.
Gerne geschehen.
Und würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei wärt.
Sehr gerne.
Wiederhören.
Ade.
Pro und Konzert.